Radio Sai, Deutschland.
Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Im Jahr 2013 stand das SEWA-Projekt der Satya Sai-Organisation unter dem Thema Love All, Serve All, auch im Hinblick auf die Tiere. Und überall machten sich die Devotees Gedanken über entsprechende Veranstaltungen. In Bad Segeberg zum Beispiel hatten wir einen Studienkreis unter dem Titel Mit Tieren kommunizieren. Und Siegfried Barbie ist da genau der richtige Gesprächspartner für uns. Also die Badesachen eingepackt, obwohl sie noch gar nicht wissen, wohin wir sie eigentlich entführen. Das wird eine Überraschung. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Lieber Siegfried, du bist jemand, der Erfahrungen gemacht hat, mit Tieren zu kommunizieren. Oder sollte ich besser sagen, die Tiere haben mit dir kommuniziert, denn anfänglich wusstest du ja gar nicht, was auf dich zukommt.
Naja, das erste Mal war in Frankreich. Da war ich in einem Tauchurlaub im Atlantik, so circa 30 Jahre her, sage ich mal so ganz salopp, und hab die Stille der Unterwasserwelt und die abenteuerliche Vielfalt dort wirklich mit Freude genossen.
Du wolltest einfach nur ein bisschen tauchen.
Ganz richtig. Eines Tages nach dem Tauchgang, wir hatten die Ausrüstung schon abgelegt, tauchten in der Bucht von Brest eine Schule Grindwale auf, die unser Boot umkreisten.
Grindwale sind wie groß?
Von kleinen 1,50 bis ausgewachsen, fast 5 Meter, also alle vorhanden. Die schwammen jetzt hörbar tief atmend um das Boot herum. Und was mich zu der Zeit wirklich überrascht hat, und ich habe mir seit der Zeit immer wieder neu Gedanken darüber gemacht, was so die auslösenden Momente sind dafür, weil es werden ähnliche Situationen auch immer wieder in der Literatur beschrieben. Aber tatsächlich erlebt habe ich einfach eine heilige Atmosphäre mitten auf dem Meer. Es war einfach nur jenseits aller Erfahrungswelten. Auf einem Schiff, in dem so ungefähr 30 Leute, die in fröhlicher Urlaubsstimmung sind, dass die alle ausnahmslos so fasziniert sind von dem Ereignis, dass da eine atemlose Stille herrschte. Und das hat mich sehr neugierig gemacht. Dann ergab sich die Gelegenheit, zu einer internationalen Wal- und Delfinkonferenz nach Australien zu fahren und dort die Spezialisten zu treffen, die es wissen. Nämlich Menschen wie Rick O'Berry, der den Flipper trainiert hat, was nicht ein Delfin, sondern 5 Delfine waren.
Flipper kennen ja nur die Älteren wahrscheinlich unter unseren Hörerinnen und Hörern. Das war damals eine Fernsehserie, wo Flipper, war der eigentlich gefangen oder lebte der im Meer?
Im Film lebte der im Meer. Tatsächlich war das aber ein dressierter Delfin Und eben dieser Rick O'Barry hatte die Aufgabe, diese Delfine zu dressieren und für den Film sozusagen richtig zur Verfügung zu halten. Der erzählte so seine Lebensgeschichte, wie er so nach biblischen Begriffen vom Saulus zum Paulus geworden ist. Er stellte fest, dass diese Wesen ja so ein Seelenleben haben, wie das eben ja durchaus mit dem Menschen vergleichbar ist. Und sich das vor allen Dingen, wenn man direkt Kontakt mit denen hat, auch auf eine Art und Weise zeigt, was ihn wirklich das Herz gebrochen hat, als einer seiner Lieblingsdelfine in seinen Armen starb, in diesem Industriebetrieb. Und das hat ihn dann radikal Schwenk machen lassen, sodass er sich für die Freiheit der Delfine einsetzte. Und diese Art von Menschen, die wirklich profunde Erfahrungen mit Delfinen und Walen hatten, gab es dort massenhaft. Da habe ich gedacht, das ist die richtige Adresse, da fahre ich hin. Und ich habe da Bestätigung gefunden für das, was ich erlebt habe, weil bis dahin bin ich immer durch die Gegend gelaufen mit dem Gedanken, wenn ich das jemandem erzähle, was du erlebt hast, die halten dich für bekloppt. Das kann man doch nicht laut sagen. Diese Angst hatte ich noch zu der Zeit, merkte aber doch, dass es da Änderungsbedarf gibt und hörte eine ganze Reihe von Geschichten, die alle wert sind, erzählt zu werden, aber dafür reicht die Sendezeit wahrscheinlich nicht. Und deshalb will ich mich auf meine eigenen beschränken. Mich hat einfach dieser Aspekt so auf eine besondere Art und Weise fasziniert, interessiert und dauerhaft beschäftigt. In dem Maße, dass ich irgendwann so zu dem Punkt kam, wo ich gemerkt habe, ich passe hier nicht mehr in diese Welt. Ich hatte nur noch die Vorstellung, den ganzen Tag im Meer schwimmen, den ganzen Tag mit Delfinen zusammen sein. So ungefähr, wie sich das anfühlt, wenn man in Putaparty sein Zuhause gefunden hat und da nicht mehr weg will. Was natürlich auch nicht für jeden geht.
Jetzt bist du aber ein bisschen schnell. Jetzt machst du den zweiten Schritt vom ersten.
Naja, also in dieser Konferenz gab es noch einen Mann, der mit Tönen, er nannte das Toning, phänomenale Effekte erzielt hat. Ich kann das so beschreiben. Zu der Zeit war ich habe im Kirchenchor gesungen, war aber ansonsten so für Musik überhaupt nicht weiter zu begeistern. Aber der hat es geschafft, diese 300 Konferenzteilnehmer einen Ton singen zu lassen. Und ich hatte den Eindruck, da hebt sich das Dach. Weil Harmonie war für mich zu der Zeit ein Begriff, so eine Anforderung an persönliches Verhalten, weil wir mit 6 Kindern uns zu Hause doch mal endlich harmonisch benehmen sollten. Und das hatte so keinen Inhalt, außer unerfüllbare Forderung. Und da habe ich das erlebt, was Harmonie ist. Wie 300 Stimmen zu einer werden. Das nicht einfach nur mal zusammen singen, sondern das potenziert sich um ein Vielfaches. Und das kann man einfach auch so wellenphysikalisch begründen, wie das mit Interferenz zusammenhängt und was sich da potenziert. Und das als ja, akustisches Ereignis ist einfach überwältigend. Ziel war, jeder singt denselben Ton. Was natürlich bei 300 Leuten auch 300 Individuen sind, die den singen. Trotzdem war das Gesamtergebnis so, dass mich das überwältigt hat. Und ich merkte, das ist wirklich harmoniefördernd. Nun lebte ich zu der Zeit in einer Lebensgemeinschaft, die ökologische und spirituelle Ziele hatte. Und die war gerade in der Aufbauphase, so wie Hohenpriesnitz gerade jetzt. Und da dachte ich mir, dass das doch bestimmt eine gute Sache wäre, dieser Gemeinschaft solch ein Erlebnis mal angedeihen zu lassen. Nun war das aber schwierig, diesen Mann aus Australien dafür zu begeistern, in dieses kleine Dorf bei Hannover zu kommen. Okay, wenn der nicht herkommt, dann musst du das selber machen. Ich hatte ja natürlich keine Ahnung von Musik, aber ich wusste, wenn ich was will, muss ich mich dafür einsetzen. Das war meine Lebenserfahrung bis dahin auch. Hab dann einfach ganz alleine für mich angefangen, so dass mich keiner hört und keiner kritisiert. Und Dazu gehörte auch, dass ich für mich, so heute sagen wir Sadhana, mir als Übung vorgenommen habe, jeden Morgen eine Stunde singen. Einstimmen mit einem Ton, einfach sich einzuschwingen mit Konzentration auf die Ausführung des Tons. Also in Gesangsvereinen wird oftmals gesprochen von Absingen von Liedern, so wird das formuliert. Das ist genau das Gegenteil davon, weil beim Singen in der Weise jeder Ton in Echtzeit mit dem konstanten, integrierten Bewusstsein kongruent ist. Das ist das, was das so besonders gemacht hat für mich. Aber ich war ja auf der Flucht vor Gott. Ich wollte damit ja nichts zu tun haben.
Warum?
Weil einfach meine Kindheitsereignisse in der Enge dieser pietistischen Familie eine Weichenstellung für mich nötig gemacht haben.
Also 4 Tanten waren Nonnen?
Das waren protestantische Nonnen, die heißen dann Diakonissen, aber Ordensschwestern, ja. Damit da kein falsches Bild entsteht. Also heute kann ich klar sagen, dass das eine gute Adresse war, in die ich da hineingeboren wurde. Und dass das sicherlich für mein Seelenheil gute Voraussetzungen waren. Nur mein Bewusstseinszustand, der war noch nicht so weit. Der musste sich da erst hinarbeiten. Und dazwischen liegen eine Menge Abenteuer.
Alle Wege, wenn sie nur gut sind, führen zu Gott. Alle Wege, wenn sie nur gut sind, führen zu Gott. Gehe jeder den Seinen, gebe Gott ihm Kraft und Beharren. Alle Wege. Alle Wege, wenn sie nur gut sind, führen zu Gott.
Jetzt sind wir von den Delfinen ja wieder völlig abgekommen.
Naja, deshalb hat das auch so lange gedauert, bis ich da überhaupt ein spruchreifes Konzept zu habe, weil sich gleichzeitig so viele verschiedenartige Ereignisse so parallel gezeigt haben, die aber alle miteinander direkt was zu tun haben. Und um das nochmal zusammenzubringen, die Delfine haben mir ein Gefühl von etwas, ich sag's heute mal, Göttlichem vermittelt. Zu der Zeit hätte ich das nicht so leicht über die Lippen gebracht, aber heute kann ich das so sagen. Nun waren das ja Tiere. Und wir als Menschen unterscheiden uns ja von den Tieren so deutlich. Die haben ja auch tierische Eigenschaften. Aber dass die nun über ein Gehirn verfügen, das gerade im Neokortex, das ist der Bereich des Gehirns, den wir benutzen zum Kreativsein, zum Dichten, Erfinden, Konstruieren, all die konstruktiven Fähigkeiten, die wir als Menschen so haben, das, was Professor Venkatraman als Mind bezeichnet, das ist bei den Delfinen, Walen in einem größeren Maße vorhanden als bei uns. Kann man sich fragen, was machen die damit? Weil wir wissen ja, dass in der Natur Gott in seiner Weisheit alles geschaffen hat, was auch einen Sinn hat und genutzt wird. Und wenn ein Hai, der genauso groß ist wie ein Delfin, mit einem Gehirn auskommt, so groß wie eine Tomate, warum muss dann ein Delfin ein Gehirn haben, das so groß ist wie ein Fußball? Obwohl der doch genauso schwimmt, sich von genau denselben Lebewesen ernährt wie ein Hai. Und dieses Bewusstsein macht sich einfach deutlich im Unterscheidungsvermögen bemerkbar. Dass noch kein Delfin jemals einen Menschen angefallen hat in freier Natur. Ganz im Gegenteil, dass Menschen, und das ist auch schon seit Jahrtausenden bekannt, die alten Römer, die alten Griechen berichten davon, Delfine und Menschen sich angefreundet haben. Und da gibt es sogar auch Geschichten, die mit Göttern und Delfinen zusammenhängen.
Also jetzt wollen wir nicht von den alten Griechen reden. Dein Freund hieß?
Also der erste, Jean-Louis, ein menschengemachter Name.
Erzähl, wie das dazu kam.
Der lebte in der Bretagne. Also ich habe ja von den Begegnungen in der Bucht von Brest erzählt mit den Grindwalen. Und weil das so ein bewegendes Ereignis war, war das natürlich auch lange Zeit Tagesgespräch. Da hörte ich auch von einem Delfin ganz in der Nähe, der mit Menschen spielt. Da war für mich natürlich kein Halten und ich fuhr dahin und war noch am selben Tag, wie ich dort ankam, unter Wasser.
Und?
Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Ich glaube, ich habe ihn da schwimmen sehen und ich stellte fest, er schwimmt nicht weg, sondern kommt zu mir. Dann habe ich den fotografiert und er bewegte sich immer genau so, wie ich das brauchte, damit er voll ins Bild passte. Und der war einfach perfektes Unterwassermodell. Neugierig. Und immer Auge in Auge, so Blickkontakt aus 30 Zentimeter Entfernung. Ich habe viele Jahrzehnte darüber nachgedacht. Es sind einfach Kommunikationsfähigkeiten, die über den verbalen Bereich hinausgehen. Es sind Gedanken, Gefühle, die nicht nur Einbahnstraße, sondern wirklich hin und her gehen und so auch wahrnehmbar sind. Aber den ersten eindeutigen Impuls dafür, den kriegte ich, als ich mal unter Wasser wartete und kein Delfin zu sehen war, dann trieb da unten auf dem Sandboden vor meinen Füßen eine Plastiktüte. Die habe ich dann genommen und aufgeblasen wie ein Luftballon, um mir die Zeit zu vertreiben. In dem Moment spürte ich so eine richtige Druckwelle an meiner Seite und der Delfin, der Jean-Louis, rauschte an mir vorbei, der Tüte hinterher, sprang aus dem Wasser und ich sah noch, wie die Schwanzflosse aus dem Wasser verschwindet. Und dann war er weg. Nach einiger Zeit kam der dann auf mich zugeschwommen, die Plastiktüte über der Brustflosse zusammengefaltet, so wie ein Kellner die Serviette im Restaurant trägt, und brachte mir die Tüte zurück. War ich natürlich erstmal sprachlos.
Wie ein Hund, der mit dem Ball spielen will.
Ja, Hunde machen sowas, wenn man sie dressiert. Aber der war ja nicht dressiert. Der war ja freier, wildlebender Delfin. Ich habe mich sehr geehrt gefühlt, dass der mit mir spielen will, obwohl er doch auch nach Amerika schwimmen könnte. Ne? Hab die Tüte dann wieder aufgeblasen, hab sie wieder steigen lassen. Er schoss wieder der Tüte hinterher, brachte mir die Tüte zurück. Genau so. Dann kam mir der Gedanke, dass ich mir ganz klar vornehme, wenn ich jetzt aus dem Wasser gehe, nehme ich die mit und entsorge die ordentlich. Vielleicht ist das ein Hinweis darauf, dass wir nicht immer unseren ganzen Dreck ins Meer schmeißen sollen. Ich hatte diesen Gedanken gerade zu Ende gedacht. Da kommt er an, so 20 Zentimeter vor meinem Gesicht, guckt mich an, so richtig unmissverständlich. Du siehst, dass du angeguckt wirst, und verschwindet und war für den Rest des Tages nicht mehr zu sehen.
Lektion begriffen.
Ja, ich habe das so interpretiert, dass er nun wahrgenommen hat, dass ich es verstanden habe. Und damit war sein Auftrag für den heutigen Tag erstmal erfüllt.
Am nächsten Tag bist du wahrscheinlich wieder dahin gegangen?
Ja, natürlich bin ich dann am nächsten Tag wieder dahin. Die Sonne schien, kein Delfin kam. Und auf einmal hatte ich den Gedanken, das hat jetzt was mit Loslassen zu tun. Du bist da so verbissen dran.
Du willst unbedingt, dass er jetzt kommt.
Ja, und so geht das nicht. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal deutlich zeigen, was Loslassen ist. Ich habe dann alles wieder weggepackt und habe gemerkt, wir müssen jetzt eine Pause machen. Habe ich mich in die Felsen gelegt, kleines Mittagsschläfchen gemacht. Ich träume. Zu der Zeit war Träumen für mich so gut wie nicht existent. Ich sehe im Traum, wie der Delfin aus dem Wasser springt. Wach auf, mach meine Augen auf, und genau das passiert.
Also wieder rein in die Klamotten?
Genau, wieder rein in die Klamotten. Und das waren so die beiden Momente, wo ich gemerkt habe, es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als wir uns so vorstellen können. Und dann war der Urlaub zu Ende und ich bin nach Hause gefahren und ich bin nicht angekommen zu Hause.
Ich habe mal gelesen, dass Franz von Assisi gesagt hat, die Tiere sind unsere Brüder, die Großen wie die Kleinen. Erst in dieser Erkenntnis gelangen wir zum wahren Menschentum.
Ja, da ist was Wahres dran. Und dass der Franz von Assisi ja alle Mitgeschöpfe, ob nun lebend oder mineralisch, als Brüder und Schwestern bezeichnet. Wenn wir als Teil der Schöpfung Gott als unseren Vater betrachten und der ja nicht nur uns, sondern eben auch alles andere gemacht hat, wieso fällt es uns dann so schwer, wie das den indianischen Völkern ganz leicht von den Lippen geht, die Tiere und die Sterne und die Gestirne als Brüder und Schwestern zu betrachten, wenn das doch derselbe Vater ist? Ja. Das hätte ich lesen können zu der Zeit und ich hätte es nicht verstanden. Und so habe ich das erlebt und habe es auch nicht verstanden. Was mir gefehlt hat zu der Zeit, war einfach, das zu kommunizieren. Was aber in dem Kreise, aus dem ich kam, nicht möglich war, weil das wollten die gar nicht hören. Die hatten da kein Ohr für. Und ich bin wirklich lange Zeit mit dem Gedanken im Kopf durch die Gegend gelaufen, wenn mir das jemand erzählen würde, ich würde es nicht glauben.
Das war also Jean-Louis aus Frankreich, aber du hattest ja noch einen zweiten Freund.
Ja, weil ich war ja dann inzwischen schon richtig delfinsüchtig geworden. Mein ganzes Leben drehte sich ja um nichts anderes mehr. Und als ich dann hörte, wie Jean-Louis seinen angestammten Platz, den er seit 20 Jahren so regelmäßig besuchte, verlassen hatte und er spurlos verschwunden war, war ich natürlich sehr traurig, hatte aber das große Glück, im gleichen Jahr von einem ähnlichen Delfin, auch einem Tümmler, in Irland zu erfahren. Und der war nicht so leicht zugänglich wie Jean-Louis, aber mit einem Schlauchboot, so hieß es, wäre er gut zu erreichen. Also habe ich mich gut vorbereitet, Ausrüstung angeschafft, nach Irland gefahren, Schlauchboot ins Wasser gelassen und eine Minute später sah ich wie ein Torpedo einen Delfin auf mich zu steuern. Und was dann losging, das ist einfach immer wieder, jedes Mal, wenn ich das erzähle, besonders berührende Geschichte. Und deshalb muss ich jetzt erstmal eine Pause machen.
Yeah.
Naja, eine Minute später kam Fungi auf mich zugesteuert wie ein Torpedo, gerade Linie, direkt aufs Boot zu. Schwamm unter das Boot, hob den Bug aus dem Wasser, drehte das Boot 90 Grad aus dem Kurs, legte sich auf die Seite mit einem Blick zu mir, als wollte er fragen, na, wie findest du das? Dann schwamm er hinten unter das Heck, hob den Motor aus dem Wasser, dass der Propeller sich in der Luft drehte.
Der hat gesagt, komm, lass uns schwimmen.
Hat er vielleicht gemeint, aber ich habe es nicht verstanden. Ich saß da ja noch und war so fest verhaftet in meiner Vorstellung, wie die Dinge sein sollten. Hielt den Motor fest und das Boot auf Kurs und der Delfin, der war da und zeigte mir jetzt, wie sein Leben geht. Dann fing er an zu springen, so hoch aus dem Wasser und platschte volle Fontäne ins Wasser zurück. Das Wasser, was hochspritzte, landete zielstrebig mitten im Boot. Also da gingen nicht zwei Tropfen daneben. Und das machte der eine ganze Weile, jedes Mal wieder unterbrochen von der Bewegung, sich auf die Seite zu legen, ein Auge raus, Blickrichtung zu mir. Das fand ich schon ziemlich rituell und auch irgendwo besonders.
Bisschen frech, ne?
Ja, vor allen Dingen mit sowas habe ich ja überhaupt nicht gerechnet, weil ich wollte ja eigentlich nur einen Delfin sehen, aber nicht gleich mittendrin sein. Das steigerte sich wie eine Inszenierung, von deren Ablauf ich keine Ahnung habe. Nachdem er also dieses Schlauchboot mit Wasser gefüllt hatte, sprang er dann eine Seite rauf, andere Seite wieder runter, im Bogen über das Boot. Und ich fand mich dann am Schluss dieses ganzen Zirkus wieder, eine Hand an der Motorpinne, die andere Hand frei, streichelnd einen Delfin im Flug am Bauch.
Wie viele Tonnen?
Also eine halbe ungefähr. Delfin hat so etwa die Körpermasse von einem Pferd. Da werde ich dann immer wieder mal gefragt, ob ich denn keine Angst gehabt hätte. Dieser Gedanke kam mir in dem Zusammenhang überhaupt nicht. Ich stellte nur fest, ich fühle mich wie im Himmel. Ja, und solcher Art Begegnungen gab es dann 14 Tage lang, fast jeden Tag, auch im Wasser. Aber auch diese Zeit ging dann irgendwann mal zu Ende und ich musste wieder zurück nach Hause. Aber mit dem festen Vorsatz, im nächsten Jahr fahre ich wieder hin. Habe ich dann auch gemacht und im nächsten Jahr kam ich dann wieder dorthin und ich stellte fest, der kennt mich überhaupt nicht mehr. All das, was ich im Jahr zuvor erlebt hatte, konnte ich beobachten, erleben jetzt andere. Und ich stellte so fest allmählich, dass ich doch sowas wie Neid entwickle. Bis dann irgendwann mal so meine Erinnerung mich wieder auf normales Maß gebracht hat, dass ich sagen konnte, Mensch, du hast das im letzten Jahr doch schon alles erlebt. Das hast du doch schon als eigene Erfahrung. Das kannst du den anderen doch jetzt auch mal gönnen. Diesen Gedanken habe ich zu Ende gedacht. Da löste der sich aus der Gruppe, mit der er gerade spielte, kam zu mir, auch wieder so 30 Zentimeter Abstand. Und ich spürte auch so richtig diese Klickgeräusche, die mit denen er so nah technisch so seine Umgebung durchleuchtet. Das konnte ich richtig spüren, wie das so kribbelte. Und dann passierte etwas Seltsames. Dazu muss ich erklärenderweise sagen, jeder, der da in der Nähe mit einem Delfin schwimmt, hat so immer wieder Tendenzen gezeigt, ich auch, einen Delfin berühren, so mal fühlen. Nur so, wie wir das empfinden, wenn wildfremde Menschen uns angrapschen, dann gehen wir auch lieber einen Meter weiter zurück. Und alle, die ihren Arm nach ihm ausstreckten, deren Arm war einen halben Meter zu kurz. Ich sage das deshalb, weil, wo er so dicht bei mir war, schwamm er dann an meiner Handfläche, so mit dem Kopf. Sozusagen da, wo die Menschen das Kinn haben, so Körperunterseite, fing er an, auf meiner Handfläche entlang zu rutschen, die ganze Körperlänge bis hinten zur Fluke. Und ich war sprachlos. All die Gedanken vorher, die waren vergessen. Und dann sind wir zusammen geschwommen. Das kann so ein Delfin natürlich besser als ein voll ausgerüsteter Taucher. Und ich war nach kurzer Zeit völlig aus der Puste, hing dann an der Wasseroberfläche und japste nach Luft. Dann machte der eine ganz elegante Bewegung, sprang aus dem Wasser durch die Luft auf mich zu und 5 Zentimeter von meiner Nase wieder rein ins Wasser. Unter Wasser machte er den Kreis rund, tauchte da wieder auf, wo er vorher war und guckte.
Schwächling.
Ja, akustisch habe ich das so nicht gehört. Ich habe das auch nicht so empfunden. Aber ich hatte ganz deutlich das Gefühl, er will mir jetzt wirklich was Besonderes vermitteln. Hatte das dann auch 3-mal wiederholt. Und ich sah immer nur fliegende Delfine auf mich zustürzen, die mich aber nie berührt haben, weil die Präzision, mit der sie sich bewegen können, einfach so gigantisch ist. Und auch da, kann ich sagen, hatte ich nicht die Spur von Angst. Obwohl der sich nur 10 Zentimeter hätte vermessen müssen und ich hätte wahrscheinlich einen Genickbruch oder sowas. Aber der war ja ein wohlwollender Delfin, so wie alle Delfine eigentlich wohlwollende Wesen sind. Ja, und da habe ich so gemerkt, dass alle meine Eingangsgedanken da völlig überflüssig sind. Der hat sofort meinen Bedürfnissen entsprechend reagiert. Und das fand ich einfach gigantisch. Delfine haben ein sehr mitfühlendes und vor allen Dingen sehr weitreichendes mitfühlendes sensorisches Organ. Und ich wusste danach, dass er mich gesehen hat. Ich wusste es, richtig. Ich habe es dann deutlich gespürt.
Also, wenn ich dir so zuhöre, hätte ich bei den letzten Sätzen auch das Wort Barber einsetzen können. Der Delfin hat wiedergespiegelt, was du gedacht hast. Der beachtet mich nicht. Bisschen Eifersucht, mit denen redet er, mit mir nicht. Dann lass uns jetzt mal auftauchen aus dem Wasser mit den Delfinen und hineintauchen in Swamis Liebe. Und den hattest du damals ja noch gar nicht gekannt, oder?
Zu der Zeit nicht. Aber das passierte alles in dem gleichen großen Zeitraum, wohlgemerkt. Da bin ich so als Wochenendritual mit meinen Töchtern immer in Bremen ins Schwimmbad gefahren. Und eines Tages stand dort im Eingangsbereich ein Mann, der sah so gekleidet aus wie Jesus in einer Kinderbibel. Und da habe ich noch gedacht, das ist doch irgendwie ein seltsames Bild hier. Ich bin da mit meinen Kindern rein und als wir dann aus der Dusche kamen, mitten im Schwimmbad, der sitzt dann schon da und spricht mich an. Alle Welt wartet auf den Messias und keiner weiß, dass er schon lange da ist. Waren natürlich schon Worte, die mich etwas stutzig gemacht haben. Mit meiner Vorgeschichte waren das ja alles doch zündende Begriffe. In Indien gibt es einen Mann, der lebt dort und da passieren jede Woche mehr Wunder, als in der ganzen Bibel stehen. Das ist natürlich auch eine heftige Aussage, die so einem bibelfest erzogenen Christen doch auch irgendwie zu denken geben. Ich war ja zu der Zeit immer noch auf Flucht programmiert, so wie der Jona, der ja auch sich nicht um das kümmern wollte, was Gott ihm gesagt hat, sondern...
Das war der mit dem Walfisch?
Ja, ja. Der Jona wurde von einem Walfisch aufgenommen. Ich sehe da immer wieder Parallelen, auch in meinem Leben. Nur mich haben die Wale auf andere Weise verschluckt. Ja. Also heute sehe ich dieses ganze Geschehen als eine unglaubliche Liebesgeschichte zwischen dem lieben Gott und mir. Wenn ich darüber nachdenke, auf welche Weise sich das so entwickelt hat, ist einfach genial eingefädelt. Dass einfach diese ganzen göttlichen Aspekte mich so mit voller Wucht getroffen haben. Diese unendlich große Liebe Gottes, die nicht darauf wartet, bis ich endlich komme, sondern die sich Formen ausdenkt, um mich wieder zu gewinnen. Also ich habe wirklich das Gefühl, der hat mich gesucht, nicht ich ihn.
Das ist ja das, was er auch sagt. Ihr könnt nur zu mir kommen, wenn ich euch rufe.
Ja, und das hat er gemacht.
just love, real love, pure. God is love, just love, real love, pure. God is love, just love, real love, pure. God is love, just love, real love, pure love. God is love, just love, real love, pure. God is love, just love, real love, pure. God is love, just love, real love, pure. God is love, just love, real love, pure love. God is love, just love, real love, pure. God is love, just love, real love, pure love. God is love, just love, real love, pure. God is love, just love, real love, pure love. God is love, just love, real love, pure. God is love, just love, real love, pure. God is love, just love, real love, pure.
Also die kurze Überleitung, wie ich von den Delfinen dann zu Baba gekommen bin, dass da eben der Messias schon in Indien lebt. Und das nahm ich dann so mit. Und als er dann irgendwie so mir klar machte, dass er diese Nacht bei mir übernachten wollte, da habe ich so gemerkt, jetzt reicht's. Das ist mir doch ein bisschen schnell und viel, aber es hat mich doch noch viele Jahre beschäftigt.
Dass du ihn nicht mitgenommen hast?
Ja, also ungefähr 30 Jahre her. Dann habe ich noch in so einer esoterischen Zeitschrift mal einen Artikel gelesen. Und als ich das dann gelesen habe, da war mir klar, wenn ich das jetzt mit den Delfinen nicht erlebt hätte, ich würde das Ding zuklappen und liegen lassen und nicht mehr reingucken. Weil das war ja noch eine Steigerung. Aber weil ich ja nun sozusagen schon eingetuned war für Dimensionen, die für die meisten Menschen gar nicht vorstellbar sind, habe ich schon gemerkt, das war nur der Anfang und jetzt geht's erst richtig los. Ich lebte in einer anderen Welt. Ich habe den Rest einfach nur noch so mechanisch gemacht, aber in Gedanken war ich unter Wasser. Und es war auf die Dauer natürlich kein angenehmer Zustand. Und da habe ich so gemerkt, der Einzige, der jetzt noch sagen kann, wo es lang geht, ist Baba. Vielleicht hatte ich ein paar Bücher gelesen oder so. Da zeigte sich ganz plötzlich auf einmal der Weg nach Puttaparthi, weil in der Lebensgemeinschaft, in der ich da inzwischen wohnte, sich schon eine Gruppe gebildet hatte, die einen Reisetermin hatte. Die hatten auch alle schon Tickets und die sagen, wir fahren dann und dann und dann nach Indien. Da habe ich gesagt, ja, da muss ich mit. Hatte das große Glück, zum gleichen Termin tatsächlich noch ein Ticket zu kriegen, aber der Rückflug war 14 Tage später als bei denen. So hatte ich also 14 Tage länger. Und genauso wie die Begegnung mit den Delfinen war auch die Ankunft in Prashanti ohne Einleitung. Wir kamen da an, es hieß, jetzt ist Darshan und setzt euch dahin. Keine Anmeldung und nichts. Zu der Zeit war also alles dem Darshan nachgeordnet. Wir kamen da an so einen Riesenplatz, wo alle Leute saßen und warteten, dass sie dann reingelassen wurden. Habe mich dann am Ende einer Reihe zwischen einer Mauer und dem Rücken eines letzten vor mir Sitzenden da so wie ein Keil reinplumpsen lassen, weil da war kein Platz. Und ich hatte meinen Hintern noch nicht auf dem Boden, da stand diese Reihe auf. Aber die Dimensionen, die konnte ich einfach zu der Zeit nicht durchschauen. Und ich stellte fest, ich sitze jetzt hier in der ersten Reihe und wie Baba da einen halben Meter vor mir entlang läuft. Und ich merkte nur, das ist einzigartig in deinem Leben. Das ist es. Und ich hatte auf einmal den Gedanken im Kopf, wenn ihr alle wieder zu Hause seid, dann kriege ich ein Interview. Hab mich natürlich sofort dafür gegeißelt, wie ich solche arroganten Gedanken haben kann. Genauso wie ich damals wusste, wenn ich jetzt hier nicht loslasse, dann wird das nichts.
Damals bei den Delfinen.
Ja, und so fing auf einmal an, diese Einzelteile dieser zeitlich unterschiedlichen Ereignisse auf einmal so zusammenzufinden. Und als ich wieder mal das große Glück hatte, in der ersten Reihe zu sitzen, ich dann dringend doch mal raus musste, hatte mir meinen Platz gesichert, dachte ich, und kam nach einer Viertelstunde wieder und stellte fest, auf meinem Platz sitzt da so ein kleiner Junge und strahlt und freut sich. Und ich hatte so den ersten Impuls, den jage ich da weg, das ist mein Platz. Den hatte ich aber noch nicht zu Ende gedacht, diesen Gedanken. Und dann habe ich gedacht, komm, lass ihn da sitzen. Der freut sich so. Vielleicht ist das das erste oder einzige Mal in seinem ganzen Leben, weil er so aussah wie Kinder aus der indischen unterprivilegierten Schicht. Und plötzlich kam Baba. Und er lief dann so den Gang entlang. Dann drehte er sich um, guckte mich an und ging weiter. Es hat wirklich eine ganze Weile gedauert, bis ich das begriffen habe, was Baba meint, wenn er sagt, dass er nur ein Auge hat für Dinge, die göttlich sind, für Mitgefühl. Also all das, was wir uns in unserer Negativität immer so versuchen, mit Händen und Füßen abzuwehren, das sieht er gar nicht. Da hat er kein Auge für und das wollte er mir zeigen. Und dann sah ich auf einmal, wie sich das auch als Parallele wiederholt hat zu dem Delfinereignis in Irland. Nun hatte ich immer noch das Dilemma, das sind die Delfine und das ist Baba. Und ich hörte dann auch gelegentlich schon mal Devoti sagen, das ist ja wie bei Baba, wenn ich davon erzählte und so wie du eben auch gerade bemerkt hast, dass eben ähnliche Reaktionsmuster da auch im Ashram festzustellen sind. Ja, das war dann der Anfang. Und da merkte ich, der Sittich. Dann ist die Reisegruppe, mit der ich da unterwegs war, wieder nach Hause gefahren.
Frei für das Interview.
Da hat sich dann eine Gruppe gebildet von Übriggebliebenen. Und da war einer dabei, der sagte, euer ganzes Gruppengetue, das interessiert mich überhaupt nicht, ich bin nur dabei, damit ich zum Interview komme. Da habe ich so gedacht, ist ja eine klare Aussage, aber ist das wirklich so die Art und Weise, wie das so geht, habe ich so innerlich sehr große Zweifel gehabt dazwischen. Aber wir kamen dann zum Interview und dieser Junge saß bei Baba zu Füßen. Baba materialisierte ihm so ein Medaillon und er war happy und wir guckten mit großen Augen. Das war ein sehr, sehr umfangreiches Interview und viele Leute hatten viele Fragen und ich stellte nur fest, all die Fragen, die ich mir vorgenommen hatte, die waren weg, wie ausgelöscht. Und das, was ich da hörte, war wie Antwort auf meine Fragen. Irgendwie relevant für mein Leben. Viele wollten heiraten und Babas Meinung zu dem und jenem Thema. Und ich hörte nur, wie Baba so auf eine sehr joviale Art so sagte, ach ja, nehmt das doch nicht so wichtig. Ihr verwandelt euch zum Tier, wenn ihr damit anfangt. So seid ihr frei und habt zwei Beine. Wenn ihr euch bindet, dann habt ihr vier Beine. Und wenn ihr dann Kinder kriegt, dann entwickelt ihr euch zum Insekt. Dann habt ihr sechs Beine. Und mit zwei Kindern werdet ihr achtbeinig. Jedenfalls, er machte da einen Spaß draus. Plötzlich dreht er sich um zu mir. Sagt, Ju, zeigt mit dem Finger auf mich. Kein Zweifel, dass ich gemeint war. What do you do? Habe ich mich gefühlt wie beim Äpfelklauen erwischt. Das war ja genau mein Thema, weshalb ich da hingekommen bin. Und da stellte er mir auf einmal meine Frage. Ich bin da hingefahren, weil ich nicht mehr wusste, was soll ich denn jetzt machen. Dann fiel mir meine Oma ein, die immer gesagt hat, der liebe Gott sieht alles. Haben wir als Kinder natürlich nicht so richtig ernst genommen. Und jetzt auf einmal wusste ich, es stimmt. Die gute Frau hatte recht. Ich war sprachlos auf diese Frage, konnte nichts sagen. Dann hat er aber offensichtlich doch eine Antwort haben wollen, denn er hat mich nochmal gefragt. What do you do? Not here, at home.
Zu Hause.
Ja. Und dann habe ich gedacht, ich könnte mich damit rausreden, dass ich ihm erzähle, dass ich ja mal Optiker war. Und dann sagt er, that's waste of time. Don't waste your time. Das ist Zeitverschwendung, war seine Antwort. Verschwende nicht deine Zeit. Zeitverschwendung ist Lebensverschwendung. Bollen, saß ich da. Klare Botschaft. Do your duty, sagt er noch. Tu deine Pflicht. Hatte ich natürlich wieder die Frage im Kopf, ja, was ist denn meine Pflicht? Unfähig zu sprechen, hörte ich dann, wie neben mir jemand fragte, ja, was ist denn meine Pflicht? Und dann sagte Baba, do what you like, but do your duty. Mach, was du willst, aber tu deine Pflicht. Jetzt wusste ich also, Optik ist Zeitverschwendung. Machen kann ich, was ich will, aber meine Pflicht muss ich tun. War ein gutes Rätsel. Da habe ich dann auch eine Weile dran rumgerätselt. Und habe angefangen mit dem, weil es ja Babas Wortlaut war, mit dem, was ich gerne mache. Und das waren Delfinvorträge und Singen. Ich merkte, dafür brenne ich. Und so haben sich einfach die Dinge so gefügt, dass es unzweifelhaft war, das ist der Weg, da geht's lang. Naja, und so sehe ich heute mit langem Arm und mit wohlwollendem Blick, der liebe Gott immer in meinem Leben eine große Rolle gespielt hat, auch wenn ich ihn gar nicht spielen lassen wollte. Ich habe immer eindeutige Botschaften und eindeutige Zeichen gekriegt. Naja, eines Darschans saß ich mit geschlossenen Augen und nahm so die göttliche Schwingung in mich auf. Da stupste mich jemand an und sagte, hey, go, Interview. Dann mache ich die Augen auf und sehe keine bekannte Seele weit und breit. Alles fremde Leute, die da über den Platz strömen, kenne ich alle nicht. Dann habe ich gesagt, nee, ist nicht meine Gruppe. Und wenige Minuten später sehe ich meinen Freund Hermann da über den Platz zum Interview laufen. Und dann habe ich gedacht, ja gut, wenn der geht, gehe ich auch. Und das Meer der Massen teilte sich vor mir. Ich ging da problemlos nach vorne. Und dann saßen wir da beide nebeneinander. Und dann habe ich ihn gefragt, sag mal Hermann, wie kommst du denn hierher? Dann sagt er mir, ich saß da mit geschlossenen Augen. Da stupst mich jemand an und sagte, go, Interview. Dann bin ich aufgesprungen und gegangen. Baba. Und einen weiteren besonderen Anlass, der fällt mir auch immer wieder ein. Da war ganz klar, dass ich zum Interview gerufen bin. Und da, wo ich dann durchlaufen will, um eben zu dem Platz zu kommen, wo man sich hinsetzt, um auf das Interview zu warten, in dem Weg stand Baba. Der stand da und unterhielt sich mit einem Menschen, den ich nicht sehen konnte. Und stand mir genau im Weg, sage ich jetzt mal so salopp. Und ich merkte nur, wenn ich jetzt da hingehe und vor ihm stehen bleibe, das ist unhöflich, wenn zwei sich unterhalten, vor denen stehen zu bleiben, und das macht man nicht. Zu sagen, lass mich mal vorbei, ich muss zum Interview, kann ich auch nicht machen, das geht nicht. Irgendwie konnte ich mir das nicht vorstellen, dass man sowas machen kann. Ich merkte nur, meine Schritte werden langsamer und ich wusste nicht mehr, wie komme ich jetzt an Gott vorbei. Und ab und zu sah ich mal so eine Handbewegung, so eine winkende Handbewegung, wobei ich raten konnte, ob das mir gilt oder ob das Teil des Gesprächs ist, das er gerade mit dem führte. Ich habe das dann zu meinen Gunsten ausgelegt und irgendwann merkte ich, meine Beine laufen alleine, ich bin da gar nicht mehr dabei. Und dann stand ich auf einmal vor ihm und er ging so elegant einen halben Schritt zur Seite und haute mir so an den Rücken. Und da war dieser enge Weg, von dem ich gedacht habe, wie komme ich da vorbei, der war auf einmal 3 Meter breit. Habe ich keine Erklärung für. Ob das die Substanz war, die sich verändert hat, oder ob das mein Tunnelblick ist, der sich geweitet hat. Aber es war ein spürbarer Klaps.
Ja, habe ich gerade gemerkt. Du bist da nicht in die Knie gegangen?
Nein, nein, ich habe es als sehr ermutigend und sehr stärkend. Und ja, es war ein deutlicher Hinweis. Junge, geh. Und ich kann sagen, dass diese Interviews für mich eine sehr stärkende, eine sehr inspirierende und auch motivierende Wirkung hatten. So im Detail will ich das gar nicht weiter ausweiten, aber obwohl das schon 20 Jahre her ist, zehre ich da heute noch von.
Was ist Baba für dich?
Der liebe Gott. Ich stelle immer wieder fest, dass die Formulierung der liebe Gott die einzig richtige ist für mich. Und an der Stelle werde ich immer sprachlos.
Ja, das war sie, unsere heutige Sendung. Ich muss gestehen, mir fehlen jetzt auch die Worte. Das, was Siegfried Barbie erleben durfte, eine größere Gnade von Gott, kann ich mir im Moment gar nicht vorstellen. Bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden für das gesamte Radioteam. Am Mikrofon war heute für Sie Evelyn Seliger.